Forschung im Gespräch. Ein Podcast zur Forschungslandschaft in Nordrhein-Westfalen.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Forschung im Gespräch. Heute bin ich in Wuppertal am Wuppertal-Institut und ich spreche mit Professor Manfred Fischedick. Hallo Herr Fischedick, grüße Sie.
Hallo, grüße Sie.
Herr Fischedick ist Präsident des Wuppertal-Institutes und gleichzeitig auch wissenschaftlicher Vorstand der Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft. Das Thema des Wuppertal-Institutes ist Klima, Umwelt und Energie. Und auf Ihrer Homepage habe ich gelesen, dass es um eine nachhaltige Welt für alle geht. Macht bestimmt Spaß, hier jeden Tag zur Arbeit zu kommen. Was machen Sie genau?
Ja, es macht tatsächlich Spaß, jeden Tag zur Arbeit zu kommen, weil man natürlich mit einem bestimmten Ziel seinen Arbeitsplatz verbindet. Was machen wir? Wir beschreiben das immer gern mit Nachhaltigkeits- und Transformationsforschung. Das heißt, wir setzen uns tatsächlich mit den Zielen der 17 internationalen Nachhaltigkeitsziele auseinander. Wir machen aber auch Transformationsforschung. Das heißt, wir versuchen herauszukristallisieren, wie kommen wir von der heute leider in vielen Teilen nicht nachhaltigen Welt tatsächlich zu einer besseren Zukunft in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Wie kann man einen solchen Weg gestalten? Welche Strategien braucht man dafür? Wie bringt man die Akteure dazu, einen solchen Weg mitzugehen? Und wie kann man insgesamt als Gemeinschaft eben in eine nachhaltigere Zukunft gehen? Das ist das, was uns antreibt, unter dem Stichwort Nachhaltigkeits- und Transformationsforschung.
Sie sind also so eine Art Think Tank, Nachhaltigkeit als zentrales Thema. Wie definieren Sie denn Nachhaltigkeit in Ihrer täglichen Arbeit hier?
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ja keine eindeutige Definition für den Begriff Nachhaltigkeit. Zusammengefasst kann man, glaube ich, schon sagen, nachhaltig heißt, die Bedürfnisse der Gegenwart zu befriedigen, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu stark einzuschränken. Das ist die vereinfachte Definition von Nachhaltigkeit. Man sagt doch mal gern, Zukunftstauglichkeit, Enkeltauglichkeit zu gewährleisten. Das ist eine einfache Definition. Üblicherweise, und das machen auch wir so, unterscheidet man immer drei Säulen der Nachhaltigkeit. Auf der einen Seite eine ökologische Säule, also umweltbezogene Ziele, eine soziale Säule, Sozialverträglichkeit spielt eine große Rolle. Und last but not least, gerade im Industrieland wie Deutschland, wie Nordrhein-Westfalen, natürlich auch die ökonomische Säule, die ganz wichtig ist fürs Nachhaltigkeitsverständnis. Ein bisschen umfassender schauen wir als Institut auf die 17 internationalen Nachhaltigkeitsziele, die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Da gibt es entwicklungspolitische Ziele, da gibt es Ziele aber auch für eine gute Wirtschaft und da gibt es ökologische Ziele. Also die 17 Nachhaltigkeitsziele, die treiben uns um. Und was uns auch umtreibt, sind die sogenannten planetaren Grenzen. Das heißt, eine Weiterentwicklung der Gesellschaft, Weiterentwicklung der Infrastrukturen, ohne die planetaren Grenzen zu verletzen. Und da sind wir gerade leider dabei, dass wir 7 der 9 sogenannten Grenzen schon überschritten haben. Das heißt, wir müssen uns auch darum kümmern, wie kommen wir wieder zurück in den sicheren Hafen, wenn man es mal so ausdrücken will.
Sie erarbeiten also Konzepte, wie wir uns transformieren können. Also das Ziel ist klar, wir wollen eine nachhaltige Welt haben. Wir wollen eine Welt haben, in der unsere Enkel auch noch gut und gerne leben können. Und das braucht natürlich umsetzungsfähige Konzepte. Sie sagen auch, dass Sie einen expliziten Interventionsanspruch haben. Also Sie wollen sich einmischen, Sie wollen Veränderungen anstoßen und ermöglichen. Was macht ein gutes Konzept für so einen Transformationsprozess aus?
Ich will vielleicht an einer Stelle kurz einhaken. Tatsächlich haben wir als Selbstverständnis des Instituts, dass wir transformativ wirken wollen. Das heißt, tatsächlich Veränderungsprozesse proaktiv anstoßen wollen. Das ist ja das ist durchaus nicht normal für ein Forschungsinstitut. Nicht alle gehen in diese Richtung. Wir haben uns das explizit auf die Fahnen geschrieben, mit dem, was wir an Wissenschaft betreiben, tatsächlich Veränderungen auch zu initiieren. Das heißt eben, dass wir proaktiv tätig sind, dass wir mit den Akteuren zusammen auch agieren. Das steckt auch in diesem Wörtchen transformativ oder transdisziplinär mit drin, dass also Projekte initiieren und umsetzen mit den Akteuren zusammen. Heutzutage schreibt man das auch immer gern mit sogenannten ko-kreativen Ansätzen. Das heißt also, dass man schon die Forschungsfrage gemeinsam mit den Akteuren aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft formuliert, aber dann auch die Lösung gemeinsam mit den Akteuren aus Gesellschaft, Politik und Wirtschaft entwickelt. Und das ist unser Selbstverständnis für Projekte, die wir machen, egal ob das jetzt große politische Konzepte sind, ob das Strategien sind, wie man im Bereich der Unternehmen treibhausgasneutral werden kann oder ob das Quartierskonzepte für Kommunen sind. Idealerweise immer mit den Entscheidungsträgern, Trägerinnen vor Ort mit den handelnden Personen zusammen von der Forschungsfrage angefangen bis hin zur Entwicklung von Konzepten.
Also eine sehr interaktive Forschungsausrichtung. Aber nochmal im Detail, wie erarbeiten Sie denn solche Konzepte? Also über die Stakeholder haben Sie gerade schon gesprochen. Womit starten Sie dann? Wie läuft so ein Projekt? Und auf welcher Datenbasis erarbeiten Sie dann am Ende die Konzepte, die Sie nach vorne bringen wollen?
Ja, ich will es vielleicht mal an einem Beispiel deutlich machen, damit es ein bisschen plastischer wird. Wir haben im letzten Jahr nochmal eine Studie entwickelt, klimaneutrales Deutschland. Heißt die, eine relativ komplexe Fragestellung. Und der erste wichtige Schritt ist zunächst mal überhaupt die Zielsetzung des Projektes zu beschreiben. Was soll eigentlich rauskommen, die Ausgangsfrage also zu klären? Und in diesem Fall war die Ausgangsfrage, beschreibt doch mal einen Transformationspfad, der darstellt, wie Deutschland bis zum Jahr 2045 die Zielsetzung des Klimaschutzgesetzes erreichen kann, nämlich treibhausgasneutral zu werden innerhalb von 20 Jahren. Das heißt, man beschreibt die Zielsetzung, man schaut sich genau die Randbedingungen, die Rahmenbedingungen an, in welchem Umfeld bewegen wir uns denn da, in einem wettbewerblichen Umfeld natürlich. Deutschland als Teil der Europäischen Union, wir leben ja nicht auf einer Insel, sondern man schaut sich die Rahmenbedingungen sehr, sehr genau an. Man trifft natürlich Annahmen für die Zukunft, zum Beispiel mit welchen Annahmen gehen wir in Richtung Technologieverfügbarkeit rein, Energieträgerpreisentwicklung rein, wie entwickelt sich ein CO2-Preis. Und da setzen wir natürlich nicht nur auf Studien und Daten, sondern kooperieren natürlich mit der Wissenschaftscommunity, nutzen Datensätze, die veröffentlicht werden. Also das ist der erste Teil. Spezifikation der Zielsetzung, Rahmenbedingungen festsetzen und Annahmen treffen. Der zweite übliche Teil, wenn Sie so komplexe Fragestellungen haben, dass man sich fragt, kann man das überhaupt alleine bewerkstelligen oder braucht man noch Zusatzkompetenzen von anderen? Und in aller Regel ist das so. Wir sind als Institut ja sehr generalistisch unterwegs, aber brauchen manchmal nochmal so Tiefbohrungskompetenzen. So will ich das vielleicht nennen. Und so war das auch in diesem Projekt, dass wir mit zwei anderen oder drei anderen Instituten bzw. Universitäten zusammengearbeitet haben, die diese Kompetenzen nochmal mit eingespeist haben. Also es war ein Gemeinschaftswerk und ich würde mal sagen, 90% aller Projekte, die wir machen, sind solche Gemeinschaftswerke. Der dritte Teil ist dann, dass man guckt, mit welchem Modell und welchem Instrumentarium kann man denn eine solche Fragestellung überlösen. Wir haben relativ komplexe Energiesysteme, Industriesystemmodelle. Aber es ist häufig so, dass man nochmal bei einer spezifischen Fragestellung sie anpassen muss, sie updaten muss, an bestimmten Stellen nochmal tiefer gehen muss. Also Modellentwicklung, Modellweiterentwicklung ist dann so ein dritter wichtiger Schritt. Und dann geht es ein bisschen ins Inhaltlich reingemacht. In diesem Fall versucht man natürlich erstmal herauszukristallisieren, was sind da nicht die zentralen Klimaschutzstrategien, die wir heute zur Verfügung haben, dass man sie spezifiziert, dass man dann schon in die Interaktion mit den Akteuren geht, also schon bei den Klimaschutzstrategien mit Akteuren zusammensitzt, um gemeinsam zu überlegen, wie schätzen die Akteure denn die Umsetzungswahrscheinlichkeit rein von bestimmten Strategien? Wo gibt's Hemmnisse, die man berücksichtigen muss? Welche sonstigen Rahmenbedingungen muss man berücksichtigen, wenn man eine Klimaschutzstrategie wirklich verstärkt in die Umsetzung bringen will? Also schon da haben wir die starke Interaktion mit den Akteuren und füttern damit dann am Ende des Tages das Modell, aus dem dann natürlich ein Transformationspfad generiert wird, mit dem wir wiederum in die Interaktion mit den Akteuren gehen und sagen, so, das ist ein möglicher Transformationspfad, mit dem man das Ziel erreicht. Und jetzt lass uns mal gemeinsam darüber diskutieren, welche Vor- und Nachteile sind damit verbunden. Und häufig ist es dann so, dass man dann wieder einen Weg zurückgeht und sagt, vor dem Hintergrund scheint das ein nicht wirklich umsetzungsfähiger Pfad zu sein. Lass uns nochmal erst nachjustieren und dann wirklich versuchen, einen Pfad herauszukristallisieren, der eine Chance hat, auch in die Umsetzung zu gehen. Also häufige Interaktionsschleifen mit politischen Akteuren, mit gesellschaftlichen Akteuren, mit der Wirtschaft in solchen sehr komplexen Projekten. Aber es geht ja schlicht darum die Frage, wie kriegt man es hin, in 20 Jahren treibhausgasneutral zu sein? Und das kann man nicht im wissenschaftlichen Elfenbeinturm lösen.
Sie sprachen gerade über Modelle. Sind das dann Modelle, die Problem versuchen zu mathematisieren, wo man dann am Ende mit Zahlen arbeitet und am Ende sagen kann, so kann es funktionieren? Wie setzen Sie solche Modelle auf?
Ja, im Grunde ist es tatsächlich ein quantitatives Computermodell. Wenn Sie so wollen, wo wir versuchen, sowohl das Energiesystem, das Mobilitätssystem, das Industriesystems bestmöglich im Computer nachzubilden. Das heißt, wir gucken uns an, mit welchen Technologien haben wir es zu tun, wo stehen die Kraftwerke, was sind das überhaupt für Kraftwerke, was haben sie für Lebenszeiten, welche anderen technologischen Optionen haben wir im Kraftwerksbereich zur Verfügung, die auf der Zeitachse zugebaut werden könnten? Was sind da wieder ökologische, ökonomische Kenngrößen, die wir haben? Und ähnlich auch im Industriebereich. Wir haben gerade das nordrhein-westfälische System sehr, sehr gut nachgebaut. Also die Stahlproduktionsprozesse, wir gehen tief in die chemischen Produktionsprozesse rein und können das auch machen, weil wir über viele Jahre lang auch eine sehr gute Kooperation haben mit den zentralen Akteuren in Nordrhein-Westfalen, also mit den Unternehmen aus der Stahlwirtschaft, mit den Unternehmen aus der chemischen Industrie, mit der Zementindustrie. Und über diese enge Zusammenarbeit kriegt man natürlich ein besseres Gefühl dafür, wie muss so ein Modell aussehen, damit es halbwegs nah dran ist an der Praxis, die wir da draußen finden. Dann baut man daraus natürlich mathematische Modelle und lässt dann einen Lösungsalgorithmus arbeiten, bekommt etwas raus, dann ist die Arbeit aber nicht getan, weil Modelle sind natürlich erstmal dumm in Sachen Interpretation der Ergebnisse. Das heißt, man muss das Ergebnis interpretieren. Manchmal stellt man dann auch fest, dass was mathematisch vielleicht richtig ist, ist aber vielleicht gesellschaftlich nicht wirklich verträglich, weil sie in solchen mathematisch festgelegten Optimierungsmodellen natürlich manchmal gibt nur so ein Zehntel an Energieträgerpreisschraube, gibt schon Ausschlag dafür, dass ein Ergebnis komplett anders raussehen kann. Und das können Sie natürlich nur reflektieren, wenn Sie offen und ehrlich mit den Modellergebnissen umgehen. Also das eine ist, mathematisch sehr sauber zu rechnen. Das andere ist aber dann mindestens genauso sauber, die Ergebnisse zu reflektieren. Und das idealerweise nicht im stillen Kämmerlein, sondern durchaus eben auch mit Akteuren in der Interaktion.
Also es ist mehr als nur bei einer Tasse Tee sich zu überlegen, wie man sich die Welt schön redet, sondern es basiert tatsächlich auf Daten, auf Detailwissen über das, was wir heute im Energiesektor tun und wie ein Pfad am Ende aussehen könnte, wie wir in 20 Jahren CO2-neutral sein können.
Ganz genau, sehr viele Daten natürlich über das System, was wir heute schon haben, aber natürlich genauso viele Daten darüber, was sind denn die Zukunftsoptionen, die wir zubauen können. Ob das jetzt tatsächlich die wasserstoffbasierte Stahlerzeugung ist, da brauchen Sie erstmal Daten für die neuen Prozesse, die man im Stahlbereich einführen kann. Sie brauchen auch Daten, wo kann denn der Wasserstoff herkommen, mit welchen Kostenstrukturen haben wir es zu tun. Wenn Sie jetzt energie- und geopolitisch denken, brauchen Sie natürlich Daten, wo kommt er denn her, der Wasserstoff, welche Risikofaktoren sind damit verbunden, kann man das in ökonomische Kennziffern nochmal umrechnen, sodass man das direkt mathematische Modelle reinnehmen kann. Also da sind schon sehr, sehr viele Daten, die man nutzen kann und nicht alle Daten kann man einfach aus Tabellen nehmen, sondern muss sich schon so aufbereiten, dass sie in das Gesamtsystem und auch die Gesamtfragestellung reinpassen, die man bearbeiten will.
Wer sind denn Ihre Auftraggeber? Wie starten Sie so eine Studie oder so ein großes Projekt? Wo kommt der eigentliche Initiationspunkt her?
Ja, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Auftraggeber national wie international. Ich fange mal in Nordrhein-Westfalen an. Wir arbeiten natürlich für viele Ministerien in Nordrhein-Westfalen, für das Wirtschaftsministerium, für das Umweltministerium, auch für das Wissenschaftsministerium. Wir arbeiten mit vielen Bundesministerien zusammen. Wir machen viele europäische Projekte für die EU-Kommission, machen aber auch Projekte für die Wirtschaft. Wir arbeiten mit Umweltverbänden zusammen, die uns beauftragen, bestimmte Fragestellungen zu lösen. Wir arbeiten internationaler Ebene mit anderen Ländern zusammen. Wir machen Weltbankstudien, also ein breites Portfolio von Kooperationspartnern und von Auftraggebern. Und Projekte kommen sehr unterschiedlich zustande. Auf der einen Seite beteiligen wir uns natürlich an Ausschreibungen. Das gibt ein ganz klassischer Weg. Wir sind aber auch proaktiv tätig, dass wir beispielsweise auf Stiftungen zugehen und eine Fragestellung haben, die uns wissenschaftlich und auch, aus einer Nachhaltigkeitsforschungsperspektive sehr stark interessieren. Damit gehen wir dann durchaus schon mal auf Stiftungen zu oder auf Ministerien und versuchen sie davon zu überzeugen, dass es noch eine gute Idee wäre, ein solches Projekt mal mit uns gemeinsam zu machen. Also sowohl reaktiv auf Ausschreibungen reagieren, als auch proaktiv selber ganz gezielt Themen zu setzen und damit auf potenzielle Mittelgeber zuzugehen und das eben mit der Breite von Auftraggebern, die uns auch wichtig ist, diese Breite, weil es stellt am Ende des Tages natürlich sicher, dass sie die Unabhängigkeit haben als Forschungsinstitut, wenn sie jetzt zu 95% Projekte machen würden, für einen einzelnen Auftraggeber aus der Wirtschaft oder für ein einzelnes Ministerium oder für einen Umweltverband, dann wäre natürlich diese Unabhängigkeit nicht gegeben und das ist uns aber ein hohes Gut. Denn wissenschaftliche Unabhängigkeit ist ja auch ein Qualitätsmaßstab.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Wir sehen ja sehr häufig, dass immer wieder vermutet wird, dass der Auftraggeber einer Studie gleichzeitig auch das Ergebnis mitliefert oder eine Studie nur dann eine Studie bestellt, wenn auch das rauskommt, was er möchte. Trotz allem gibt es natürlich immer auch den Aspekt, dass ein Projekt dann ein Erfolg ist, wenn der Auftraggeber davon überzeugt ist, dass es eben ein Erfolg ist. Wie messen Sie Erfolg? Gibt es vielleicht schon Studien oder Projekte, die zu konkreten Transformationsprozessen geführt haben?
Ja, natürlich eine ganze Reihe von Projekten. Das ist ja auch das, was uns alle antreibt als Institut, was transformativ unterwegs ist. Da will man natürlich auch sehen, dass im Ministerrat ist das eine oder andere real auch umgesetzt. Das ist natürlich am einfachsten, wenn Sie mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Im Ministerrat wird eine Investitionsentscheidung getroffen, die Sie nachvollziehen können, wo Sie den Eindruck haben, ja, zu gewissen Bausteinen ist es eben auch auf die Zusammenarbeit von uns mit dem Unternehmen zurückzuführen. Und das passiert natürlich. Und nehmen wir mal ein Beispiel aus dem politischen Raum. Ich gehe jetzt mal ein paar Jahre zurück. Wir haben für die Landesregierung einen sehr umfassenden Klimaschutzplanprozess organisiert. In der Zeit, wo Klimaschutz zwar auf der Agenda stand, aber noch nicht bei allen so richtig auf der Agenda gestanden hat. Wir haben wirklich einen Prozess fürs Land organisiert mit deutlich über 100 Akteuren aus dem Land, mit Umweltverbänden, mit Industrie, mit vielen anderen Akteuren, mit Gewerkschaften, also ein bunter Strauß an gesellschaftlichen Akteuren, und haben mit ihnen gemeinsam sozusagen Wege eruiert, wie kann denn jetzt in diesem Fall Nordrhein-Westfalen auf der Zeitachse bestimmte Klimaschutzziele erreichen. Wir haben dann gemeinsam einen Prozess der diskursiven Szenarioentwicklung gestartet, also mit den Akteuren zusammen Szenarien entwickelt. Wir haben die Ergebnisse bewertet. Wir haben einzelne Strategien multikriteriell bewertet über einen 2,5-jährigen Prozess. Also sehr, sehr lange hat das Ganze gedauert. Und warum erzähle ich das so in der Ausführlichkeit? Weil es so 2, 3 wirklich gut messbare Impacts gehabt hat. Auf der einen Seite war das ein Projekt, was mitgeholfen hat, für die Landesregierung die Klimaschutzziele politisch festzusetzen, weil man eben jetzt einen Prozess hatte, wo man eben nicht nur ein wissenschaftliches Gutachten in Auftrag gegeben hatte, sondern einen breiten Stakeholder-orientierten Prozess dahinter hatte. Zum Zweiten hat es dafür gesorgt, dass in dem Zeitraum, wie gesagt, vor gut 10 Jahren war das, dass dieses Thema plötzlich in der Breite der Stakeholder-Community eines gewesen ist, was intensiver und mit mehr Tiefgang diskutiert worden ist. Und das Dritte, was rausgekommen ist, das sind dann in diesem Prozess, glaube ich, 80 oder 90 Maßnahmen beschrieben worden, die dann tatsächlich von den Stakeholdern mit unserer Hilfe multikriteriell bewertet worden sind, sodass man für jede einzelne Maßnahme nachher sagen konnte, da stehen alle Stakeholder hinter, sagen, gute Maßnahme, liebe Politik, führt die ein. Dann waren natürlich Maßnahmen dabei, wo die Hälfte der Stakeholder gesagt hat, super Maßnahme, führt sie ein. Ein Drittel hat gesagt, um Gottes Willen, geht gar nicht. Aber sie mussten immer begründen, warum das nicht geht. Und das ist natürlich ein ungeheurer Schatz für diejenigen, die politische Entscheidung treffen müssen, weil sie genau wissen, wer ist dagegen, warum ist derjenige dagegen, kann man flankierende Rahmenbedingungen einziehen, um die negativen Aspekte wegzukriegen. Und das war natürlich ein Projekt mit sehr, sehr viel Impact an unterschiedlichen Seiten. Und das, was wir als Institut machen, wir versuchen uns schon ein Stückchen weit ehrlich zu machen vor dem Hintergrund, auf welchen Wirkungsebenen sind wir denn unterwegs. Wir versuchen gerade auch Wirkungslogiken unserer Projekte noch besser zu verstehen. Und unterscheiden wir immer, um es kurz zu machen, so 4 Ebenen, an denen wir ansetzen. Auf der einen Seite auf eine Art von Wissensebene, dass wir bei den Stakeholdern, mit denen wir es zu tun haben, zunächst mal versuchen, über das Transportieren von Wissen zu sensibilisieren. Zweite Ebene ist dann die Kompetenzebene. Das heißt, wir versuchen bei den Akteuren, mit denen wir zusammenarbeiten, das Kompetenzlevel zu erweitern und damit natürlich auch die Handlungsfähigkeit ein Stück weit zu erweitern. Die dritte Ebene ist dann die Konzeptebene, also mit Akteuren zusammen Konzepte zu entwickeln. Wie wird ein Unternehmen treibhausgasneutral? Wie wird ein Land treibhausgasneutral? Das heißt, mal konzeptionell zu fassen. Und die vierte Ebene, in der wir einwirken, ist dann die Begleitung der Umsetzung, also den Umsetzungsprozess mit zu initiieren, aber dann an der Umsetzung auch dran zu bleiben, zu begleiten, zu lernen und das Gelernte wieder dann in die Landschaft mit reinzubringen. Und solche Wirkungslogiken versuchen wir in unseren Projekten jetzt systematischer zu erfassen. Das ist nicht immer 1:1 möglich, aber das ist schon etwas, was uns auf die Fahnen geschrieben hat.
Wenn ich das richtig verstehe, zielt das dann am Ende ja auch darauf ab, die Umsetzungswahrscheinlichkeit zu erhöhen. Wir sehen ja, dass solche Dinge, selbst wenn die Konzepte gut sind und die Ziele richtig sind, immer wieder neu verhandelt werden. Gerade jetzt sehen wir ja viele Dinge, wo so ein bisschen fast eine Rolle rückwärts gemacht wird an manchen Stellen. Das ist wahrscheinlich durchaus frustrierend für so ein Institut wie das Wuppertal-Institut. Gehört aber mit zur Realität, dass man immer wieder sieht, dass Dinge, die man gut geplant hat, am Ende doch nicht funktionieren. Wie sehen Sie denn den Weg in Richtung Klimaneutralität, wenn wir die 2045 mal annehmen? Sind noch 20 Jahre. Das ist kurz und lang, je nachdem, wie man drauf guckt. Haben wir noch eine Chance, diesen Transformationsprozess so zu machen, dass wir am Ende auch da ankommen?
Ja, ich fange mal mit einer einfachen Antwort an. Ja, die Chance haben wir noch. Aber das Zeitfenster schließt sich natürlich für die Handlungsmöglichkeiten, die wir noch haben. Und ja, es ist zum Teil frustrierend, wenn man sieht, wie jetzt gerade zu Beginn dieses Jahrzehnts sich eine richtige Dynamik ergeben hat in Richtung Klimaschutz, in Richtung Nachhaltigkeit. Das war ein großes gesellschaftliches Thema, natürlich auch getrieben von Fridays for Future. Das war aber auch ein Thema, wo die Kommunen, wo die Industrieunternehmen draufgesprungen sind und gesagt haben, ja, wir haben eine Verantwortung, unseren Beitrag zu leisten, wo dann viele Klimaschutzziele formuliert haben, vielleicht sogar so einen gewissen bestimmten Wettbewerb auch gegeben hat, höher, schneller, weiter und engagierter zu sein mit den Klimaschutzzielen. Und wenn man jetzt sieht, dass doch innerhalb von wenigen Monaten man so eine Art von Turnaround macht, dann ist das schon ein Stück weit frustrierend, weil wir noch längst nicht angekommen sind, da wo wir ankommen wollen. Und da haben wir in den nächsten zwei Jahrzehnte noch ordentlich viel zu tun, ordentlich dicke Bretter zu bohren. Und da können wir natürlich es uns eigentlich nicht leisten, dass wir jetzt Zeit vertrödeln, weil wir das Rad jetzt wieder zurückdrehen. Also das ist natürlich frustrierend, wenn man tagtäglich sich quasi mit dem Handlungsdruck auseinandersetzt. Auf der anderen Seite würde ich schon sagen, wir sind heute auf einer ganz anderen Ebene unterwegs als noch vor 10 Jahren, weil die zentralen, sowohl politischen Akteure als auch die anderen Akteure in der Wirtschaft, in der Gesellschaft schon verstanden haben, dass an diesem Weg insgesamt kein Weg vorbeigeht. Und es gibt eher eine Diskussion darüber, wie schnell gehen wir diesen Weg und wo muss man gegebenenfalls aus guten oder weniger guten Gründen nochmal so ein bisschen Tempo rausnehmen und eine Haltelinie reinziehen. Das ist, glaube ich, gerade die politische Diskussion, in der wir drinstecken, wo man einen zweiten Emissionshandel ein Jahr später einführt, aus Gründen der Sozialverträglichkeit beispielsweise. Und das ist natürlich auch ureigene Aufgabe der Politik, solche Entscheidungen zu treffen. Da kann Wissenschaft helfen. Wir verstehen es auch so, dass wir Orientierungswissen geben, dass wir gute Argumente liefern, das ein oder andere dann in einen Abwägungsprozess mit reinzubringen. Aber die Abwägung selber, das ist ein politischer Entscheidungsprozess und den müssen wir natürlich als Wissenschaft dann auch akzeptieren. Und da stehen wir gerade, dass in einer Zeit, wo wir jede Menge geopolitische Krisen haben, wo wir eine gesellschaftliche Polarisierungstendenz haben, wir natürlich sehen müssen, dass es da andere Themen gibt, die auch wichtig sind und dafür ist Politik dann da Entscheidungen zu treffen. Wir werden trotzdem nicht müde zu sagen, wenn ihr jetzt 3 Jahre verplempert, dann schließt sich das Fenster noch mit halbwegs verträglichen Maßnahmen bei Treibhausgasneutralitätsziel 2045 in Deutschland hinzubekommen. Und es ist ja nicht nur ein verrücktes Ziel, was sich ein Wissenschaftsunternehmen gesetzt hat, sondern das Ziel des deutschen Klimaschutzgesetzes mit den hohen Weihen des Bundesverfassungsgerichtes nochmal versehen. Also da werden wir nicht müde darauf hinzuweisen, bei allem Verständnis für politisches, reales Handeln, der Zug muss weiterfahren und er sollte eher schneller als langsamer weiterfahren.
Der ökonomische Druck ist ja sehr groß gerade. Ich meine, wir sind im 3., 4. Jahr ohne signifikantes Wirtschaftswachstum. Da liegen die Nerven schon blank. Ich habe gerade gelesen, dass die chemische Industrie auch fordert, den Emissionshandel weiter auszusetzen oder dass sie gerne hätten, weiter kostenfreie Zertifikate kaufen zu können. Das sind natürlich am Ende auch alles Maßnahmen und Elemente einer Transformationsstrategie, die absolut kritisch sind, wo man sagt, also wir machen Energie- und CO2-Produktion teurer, damit es sich lohnt, in umweltschonendere Verfahren zu investieren. Und gerade da will man jetzt wieder den Stöpsel ziehen. Aus rein ökonomischen Gründen hört sich, das sind natürlich wichtige Gründe, aber es sind natürlich ökonomische Gründe. Kann sowas nur funktionieren, wenn die Sonne scheint? Und was muss passieren, damit wir etwas resilienter werden, auch für diesen Transformationsprozess?
Also ich fange mal ein bisschen platt an zu formulieren. Ja, das kann nur funktionieren, wenn die Sonne scheint, aber jetzt im Sinne von Sonnenschein und Windschein. Also wenn die erneuerbaren Energien ordentlich liefern, weil das ist das zentrale Strategiement für den Transformationspfad, mindestens im Strombereich. Aber andersherum, weil es ja auch ein bisschen darum geht, was machen wir als Institut? Also wir setzen uns ja nicht nur mit technischen, ökonomischen Rahmenbedingungen auseinander, sondern auch sehr, sehr intensiv mit der politischen und gesellschaftlichen Gemengelage. Und da muss man natürlich zunächst mal anerkennen, dass wir heute in einer Situation sind, wo der Wettbewerbsdruck bei den anderen Akteuren natürlich immens gestiegen ist in den letzten Jahren. Da haben wir eine erratische Zollpolitik, die aus den USA kommt. Da haben wir eine sehr robuste, sehr starke, sehr offensive Wettbewerbspolitik, die aus China kommt, auch mit die subventionsgetrieben versucht, auch Märkte zu erschließen und auch das tatsächlich sehr, sehr, sehr offensiv macht. Und das führt natürlich zu einer Gemengelage, wo die Unternehmen schon unter Druck stehen. Und schlechter Klimaschutz wäre Klimaschutz ohne die Unternehmen zu machen. Also einfach zu sagen, na gut, wenn die Unternehmen das Land verlassen, dann haben wir natürlich weniger Emissionen, aber wir haben eben auch keine Wertschöpfung im Land. Und wir wollen ja auch nicht nur in Deutschland Klimaschutzziele erreichen, sondern insgesamt. Das heißt, wir müssen schon versuchen zu zeigen, wie kriegt man dann so ambitionierten Klimaschutzpfad hin mit einer sehr starken energieintensiven Industrie. Und das sind genau auch Prozesse, in denen wir zusammen mit den Industrieunternehmen auch arbeiten, zum Beispiel in der Initiative, die vor einiger Zeit die Landesregierung gegründet hat, Initiative für eine klimaverträgliche Industrie, wo wir in Arbeitsgruppen zusammensitzen, also Wissenschaft mit den Wirtschaftsunternehmen, mit der Politik und überlegen, wie geht man in einer solchen Gemengelage denn um? Wie halten wir sozusagen den Transformationspfad stabil, in die richtige Richtung gehen und wie sorgen wir trotzdem dafür, vielleicht in den intelligenten Politikmaßnahmen für zumindest einen kurzen Zeitraum mal den Druck rauszunehmen. Das heißt, da setzt man sich auseinander mit Fragen, wie muss denn ein Industriestrompreis gestaltet werden? An welchen Stellen kann man vielleicht moderat am Emissionshandelssystem etwas verändern, ohne dass man es ganz in Frage stellt, denn das wäre das Schlechteste, in der jetzigen Phase für noch weitere Planungsunsicherheit zu sorgen. Denn wenn eines dieses Emissionshandelssystem geschafft hat, dann ist es Planungssicherheit herzustellen, dass es einen klaren Transformationspfad gibt und an dem sollte man auch nicht rütteln. Was es nicht heißt, dass man nicht überlegen kann, bestimmte kostenfreie Zertifikate vielleicht für einen etwas längeren Zeitraum zur Verfügung zu stellen, wenn klar ist, dass damit ein Weitergehen im Transformationspfad verbunden ist. Oder beim Industriestrompreis, wie es derzeit ja diskutiert wird, zu sagen, ja, er kriegt eine gewisse Entlastung, aber ein Teil der Entlastung müsste er investieren in neue Prozesse. Dann wird daraus ein Schuh, indem man nicht nur das eine tut und sagt, einfach entlasten, Gießkannenprinzip, sondern zu sagen, nee, ein Teil der Entlastung, die ihr bekommt, und das ist 50% in der Diskussion, das muss ganz konkret investiert werden in Transformationsprozesse in Richtung Treibhausgasneutralität. Dann sind das Instrumente, die helfen, kurzfristig vielleicht ein bisschen Druck rauszunehmen, die Unternehmen handlungsfähig zu halten und trotzdem am Transformationswort festzuhalten.
Das ist aber interessant, weil das also die aktuelle Diskussion ist also nicht nur, wir machen nur den Strompreis billiger, sondern wir haben auch Elemente und Instrumente dabei, die die Unternehmen auf dem Kurs halten. Das ist tatsächlich ein Detail, was mir gar nicht so bekannt war.
Ganz genau, das ist aber auch wichtig, dass man das tut. Wenn wir eins, glaube ich, in den letzten Jahren oder kann ich auch sagen Jahrzehnten gelernt haben, dann ist Förderung mit der Gießkanne immer das Schlechteste, was man machen kann. Alle freuen sich, wenn sie Mittel bekommen, keine Frage. Aber am Ende will man ja mit den knappen Steuermitteln, die man hat, natürlich was Positives bewegen. Und da sind natürlich so geteilte Anreizinstrumente sehr hilfreich zu sagen, ja, wir helfen euch kurzfristig den Strompreis zu reduzieren, aber wir helfen euch eben indirekt auch, dass ihr Mittel habt, um dann in Transformation zu investieren. Denn was würde jetzt passieren, wenn man sagt, für die nächsten 2-3 Jahre gibt es jetzt einen Industriestrompreis, subventionieren den Strompreis runter und die Rahmenbedingungen verändern sich nicht. Dann stehen wir in 3 Jahren an der gleichen Stelle, wo wir heute stehen. Das ist doch viel sinnvoller zu sagen, wir versuchen zumindest den Druck aus dem Kessel auch dadurch rauszunehmen, dass ihr effizientere Prozesse habt, dass ihr vielleicht einen Schritt gemacht habt in Richtung Entwicklung von grünen Produkten, für die es dann vielleicht auch andere Märkte gibt. Also das ist genau der Punkt. Und das macht aber auch ein bisschen die Komplexität der politischen Rahmenbedingungen heute aus, dass man selten noch eine Situation hat, wo man mit einem Instrument wirklich alles beschlagen kann. Und ich würde es dann nochmal am zweiten Beispiel deutlich machen. Industriestrompreis, Strompreiskompensation, Erleichterung jetzt im europäischen Emissionshandel sind alles Maßnahmen für eine kurzfristige Ebene. Aber was man ja erreichen muss, ist, dass sich dauerhaft, langfristig, selbstständig tragende Märkte entwickeln. Das heißt, man muss eben auch parallel schauen, wie entwickeln sich denn grüne Produktmärkte für grünen Stahl, für grünen Kunststoff oder für grünen Zement beispielsweise. Und da sind auch Prozesse, an denen wir arbeiten. Wie kann denn sowas aussehen? Wie kann man grüne Leitmärkte entwickeln? Sind das die Signale, die Unternehmen brauchen, um dann tatsächlich von sich aus zu investieren, weil sie die Sicherheit haben, ja, in 5 Jahren gibt es da eben einen Markt, wo ich meine Produkte loswerde. Die Sicherheit haben sie im Moment nicht. Und deswegen eben auch solche Überlegungen, die jetzt auch von der Bundesregierung Gott sei Dank langsam aufgegriffen werden, eben auf der Nachfrageseite dafür zu sorgen, dass die Unternehmen eine gewisse Planungssicherheit bekommen, dass die Produkte, die sie dann grün herstellen, noch abgenommen werden.
Ja, das mit der Planungssicherheit ist tatsächlich eins der wichtigsten Elemente, weil ja auch viele der Dinge auch lange dauern. Ich habe letztens gehört, ein Chemiepark möchte gewisse Prozesse umstellen auf Strom und braucht dafür aber einen 40 Megawatt Stromanschluss. Alleine das Planungsverfahren und bis so ein Ding dann gebaut und der Transformator da ist, dauert 5 bis 7 Jahre. Und es kostet eine Menge Geld. Und dann will man natürlich, dass das die Entscheidung, die ich heute treffe, in 3, 4, 5 Jahren immer noch richtig ist. Und deswegen ist das, glaube ich, so ein ganz entscheidendes Element in dem Bereich.
Ja, Absolut, also Planungssicherheit, Investitionssicherheit ist ganz, ganz zentral, auch gerade in der Phase, wo es ja genügend sonstige Unsicherheiten gibt. Wenn man jetzt noch mal Zickzackkurs, mal 2 Schritte nach vorne, mal 3 Schritte zurück, dann wieder 4 nach vorne, für weitere Verunsicherungen sorgt, dann sind es nicht die Rahmenbedingungen, wo Unternehmen sagen, ja, genau jetzt investiere ich. Und es muss eben klar sein, wenn ich jetzt in neue Prozesse investiere oder in Rahmenbedingungen auf der Infrastrukturseite, dass ich eine gewisse Chance habe, dass ich auch in Richtung Amortisation komme. Und dafür muss ich natürlich die Produkte, die ich dann herstelle, die ich vielleicht anders herstelle als heute, dann auch verkaufen können. Und da sind eben Maßnahmen wie grüne Leitmärkte, die Macht der öffentlichen Beschaffung zum Beispiel zu nutzen. Also der Staat ist ja sowohl auf Länder- als auch auf Bundesseite ist ja ein sehr, sehr großer Konsument von Stahl zum Beispiel, von Beton zum Beispiel, von Kunststoffen. Und er könnte ja durchaus sagen, dass jetzt sukzessive ansteigend ein bestimmter Teil dieser Produkte dann eben klimaverträglich sein müssen und dadurch genau ein Signal setzen, dann stehen neue Märkte, sie werden von Jahr zu Jahr größer und dann haben Unternehmen auch die Signale, die sie brauchen, um vielleicht doch es sich langfristig tragende Investitionen zu tätigen.
Jetzt haben wir viel über die Wirtschaft und den ganzen Transformationsprozess gesprochen. Es geht natürlich aber auch noch Klimaschutz für den kleinen Mann, für jeden Einzelnen. Und da ist natürlich die Frage nach der Gerechtigkeit, sowohl für alle Leute, die in Deutschland leben, aber auch internationale Gerechtigkeit. Wie blicken Sie auf dieses Element?
Also Sie haben ja ganz am Anfang schon einen Teil unseres Leitbildes skizziert. Also unsere Vision ist ja tatsächlich eine nachhaltige Welt für alle. Aber unsere Vision ist eben auch eine gerechte Transformation in den Blick zu nehmen. Und gerecht heißt natürlich sowohl den Blick nach innen zu richten, und im Stichwort Sozialverträglichkeit und im Stichwort Lastenteilung und im Stichwort Teilhabe an Transformationsprozessen, also dass nicht größere Teile der Gesellschaft ausgeschlossen werden aus Transformationsprozessen, sondern sie mitgestalten können. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite heißt natürlich Gerechtigkeit, auch Generationengerechtigkeit. Also jetzt Prozesse eben voranzubringen, die Nachkommen der Generation nicht schädigen, sondern die sie genauso gut in die Lage versetzen, auch zu agieren, Handlungsfreiräume weiter offen lassen. Das ist uns ganz wichtig beim Blick nach innen und natürlich nach außen, aber auch zu schauen, womit ist denn unser Handeln eigentlich verbunden? Ich nehme mal so ein Beispiel, wenn wir jetzt aus Klimaschutzgesichtspunkten heraus oder aus Versorgungssicherheitsgesichtspunkten heraus etwas tun, was ich für sehr sinnvoll halte, nämlich Kreisläufe, Stoffkreisläufe zu schließen, dann haben wir hier in Deutschland erstmal große Vorteile, aber wir haben natürlich auch Auswirkungen auf der internationalen Ebene. Das heißt, bei den ganzen informellen Strukturen in Ländern wie Ghana oder Senegal, wo sich ja über Jahrzehnte jetzt informelle Strukturen entwickelt haben, die Produkte dann versuchen zu recyceln. Wir haben die ganzen internationalen Wertschöpfungsverflechtungen. Das heißt, das, was wir hier machen, hat natürlich Auswirkungen auf die internationale Ebene. Und deswegen ist auch ein Arbeitsstrang, mit dem wir uns beschäftigen, tatsächlich das besser zu reflektieren. Was lösen wir denn aus auf der internationalen Ebene? Was es nicht dazu führen sollte, dass wir hier in Deutschland plötzlich keine Kreislaufwirtschaft mehr machen, sondern was erstmal sensibilisieren sollte in Richtung, was lösen wir aus? Und dann zu überlegen, gibt es nicht auch in Ländern wie Ghana andere Möglichkeiten, Beschäftigungspotenziale zu initiieren? Und wer ist eigentlich dafür verantwortlich? Aber diese Diskussion können Sie ja erst führen, wenn Sie wissen, welche Veränderungsprozesse lösen Sie denn international aus? Und deswegen ist es eben auch Teil der Gerechtigkeitsfrage, auch diesen Punkt in den Blick zu nehmen.
Gibt es da schon Beispiele, wie sich solche, sagen wir mal, CO2-Klimaschutzsachen negativ auswirken?
Im Detail wissen wir es tatsächlich noch nicht und deswegen ist es noch ein relativ junger Forschungsbereich. Und wir haben natürlich gesehen, dass jetzt mit dem ganzen Export von Plastikmüll zum Beispiel nach Indonesien oder nach Malaysia bestimmte Strukturen sich dort entwickelt haben, die natürlich wegfallen würden, wenn wir jetzt eine andere Art von Verfahren einsteigen, den Plastik in Deutschland vielleicht stärker in Kreisläufen zu denken. Das ist jetzt so ein klassisches Beispiel oder wie gesagt, Anna habe ich ja gerade schon mal erwähnt, da gibt es ja viele Strukturen, wo Alttextilien weiterverwendet werden oder auch Elektronikschrott nochmal anders gehandhabt wird. Wir wollen natürlich auch zum Teil unter menschenunwürdigen Bedingungen, das darf man auch nicht vergessen, das geht jetzt auch nicht darum, solche Strukturen mit Macht aufrecht zu halten, sondern wirklich erstmal transparent und offen zu reflektieren, welche Veränderungsprozesse initiieren wir denn mit Dingen, die wir hier machen oder andersrum, wenn Sie jetzt darüber nachdenken, Wasserstoff zum Beispiel, grünen Wasserstoff in Deutschland zu nutzen und den zum Beispiel aus Namibia zu importieren. Da muss man sich natürlich angucken, wo passiert das denn in Namibia? Es passiert in einer sehr trockenen Gegend. Gibt es Möglichkeiten, dass man das so aufstellt, dass die Menschen drumherum, also nicht nur diejenigen, die jetzt direkt vielleicht beschäftigt werden in einem solchen Produktionsstandort, sondern auch die anderen Menschen drumherum, auch was von einer solchen Entwicklung haben, weil man eben nicht nur Wasser für die Wasserelektrolyse zur Verfügung stellt, sondern eben auch direkt sagt, na, dann versuchen wir auch direkt eine regionale Wasserversorgung mit aufzubauen. Also auch solche Fragestellungen, wie kann man so Win-Win-Potenzial rausschöpfen, spielen eine große Rolle und sind klassische Auswirkungen von Klimaschutzstrategien, die wir in Deutschland voranbringen wollen, aber an anderer Stelle auch ihre Wirkung haben.
Wenn wir auf Europa gucken, müssen wir alle im Schnitt vielleicht bescheidener leben in einer klimaneutralen Zukunft. Ulrike Herrmann hat mal die These aufgestellt, dass ein Lebensstandard wie Mitte der 70er Jahre ungefähr vielleicht das ist, was wir uns noch erlauben können in Zukunft. Ist sowas realistisch? Wie kann man das aushandeln? Wo müssen wir hin?
Ja, ich glaube, wir kommen schon rein praktisch nicht zurück in die 70er Jahre und ich glaube nicht, dass es jemand wirklich will, das würde gesellschaftlich sicherlich auch auf großen Widerstand treffen und gesellschaftlich nicht umsetzbar sein, einfach mal 50 Jahre zurückzuspringen. Und es geht auch de facto gar nicht. Wir leben heute in einer ganz anderen technologischen Welt und müssen ja durchaus und dürfen Gott sei Dank auch anerkennen, dass bestimmte Dinge heute mit modernen Technologien auch umweltverträglicher möglich sind, als das in den 70er Jahren der Fall gewesen ist, wo wir mitten in Ölpreiskrisen gelebt haben, wo Waldsterben und andere Dinge eine große Rolle gespielt haben, die heute ja nicht mehr so relevant sind. Dafür haben wir heute die Klimafrage natürlich zu lösen. Also einfach ein Sprung zurück in die 70er, das ist sicherlich auch nur symbolisch gemeint gewesen. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass wir mit unseren Konsummustern, den wir haben, dass wir in größeren Teilen in einer Gesellschaft leben, wo es auch einen Überkonsum gibt, gerade von dem ganz reichen Teil der Gesellschaft. Man sagt ja auch immer gern, dass 10% der Weltbevölkerung für 60% der Emissionen verantwortlich sind und 1% der Weltbevölkerung für 30% der Emissionen. Das kann natürlich so nicht weitergehen. Das ist genau diese Form von Überkonsum, über die man nachdenken muss. Aber das ist eben ein relativ kleiner Teil der Gesellschaft. Und da muss man sich überlegen, wie kann man da Schranken setzen und versuchen, diesen Überkonsum zu reduzieren. Und insgesamt ist, glaube ich, schon richtig, dass wir dieses Thema, wir nennen das ja gern mit dem Stichwort Suffizienz, also Genügsamkeit, frei übersetzt, das muss schon so ein drittes Element einer Klimaschutzstrategie sein, neben Effizienzsteigerung auf der Energie- und Ressourcenseite und neben dem Ausbau der erneuerbaren Energien und dem Einführen von grünen Wasserstoff oder grünen Kraftstoffen oder Rohstoffen. Also die Suffizienz ist schon etwas, was wir mit dem Blick haben müssen, aber Suffizienz muss nicht zwangsläufig Verzicht bedeuten. Das ist eine Debatte, die wir nach 10 Jahren geführt haben, die zu nichts geführt hat, weil die Widerstände natürlich groß sind. Verzicht hört sich nicht sexy an, will eigentlich niemand. Aber wenn Sie mal ein bisschen durchdeklinieren und sagen, was heißt denn eigentlich Suffizienz? Suffizienz kann heißen, etwas weniger Fleisch zu konsumieren. Das ist ein Beitrag für den Klimaschutz mit verbunden, führt zu einer gesünderen Ernährungsweise, ist für unsere Gesundheit insgesamt gut. Das heißt, Sie haben eine ganze Reihe von Argumenten, zusätzlich zum Klimaschutzargument zu sagen, das macht auch Sinn, in die Richtung zu gehen. Oder wenn man sagt, man will stärker jetzt gerade in den Städten vielleicht weniger mit dem Auto unterwegs sein, dann hilft das im Klimaschutz, hilft aber auch die Städte lebenswerter zu machen, die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Natürlich müssen sie noch Möglichkeiten schaffen, auch ohne Auto mobil von A nach B kommen zu können in den Städten. Das ist nicht ganz voraussetzungslos, aber auch da Win-Win-Effekte. Oder wenn Sie darüber nachdenken, dass Sie natürlich mit vielen Klimaschutzmaßnahmen, egal ob Energieeffizienz, kostbar erneuerbare Energien, das erhöht ja die Versorgungssicherheit, verringert die Verletzlichkeit gegenüber Energieimporten aus dem Ausland. Das heißt, auch da haben wir Win-Win-Potenziale und darauf kommt es, glaube ich, an, Maßnahmen zu ergreifen, wo man sagen kann, ja, das macht aus unterschiedlichsten Gründen Sinn, sich in die Richtung zu bewegen. Und dann, glaube ich, und das wissen wir auch aus der Transformationsforschung, wenn man darstellen kann, transparent machen kann, damit ist ein gesellschaftlicher Nutzen verbunden, Klammer auf Klimaschutz, aber auch ein privater Nutzen verbunden, dann sind das Dinge, die Menschen schon aufgreifen. Und darum muss es gehen und es nicht so eine Zwangsdebatte zu führen, die werden sie nicht gewinnen können.
Zwangsdebatten sind politisch immer kontraproduktiv gewesen in den letzten Jahren, als Drohszenario immer wieder auch sehr effizient auch genutzt worden natürlich, um gewisse Dinge zu diskreditieren. Wenn Sie jetzt auf die nächsten 20 Jahre gucken, wie optimistisch sind Sie, dass in Deutschland der Transformationsprozess gelingt? Und natürlich, Deutschland ist groß, macht viele Emissionen, aber trotzdem sind wir nur ein kleiner Teil. Wie sehen Sie die Welt in 20 Jahren?
Also ich bin im Grunde natürlich als Wissenschaftler schon Berufsoptimist, würde ich es vielleicht mal nennen. Es gibt aber durchaus gute Gründe für Optimismus, aber der muss immer ein bisschen gepaart sein mit Realismus, würde ich es vielleicht mal bezeichnen. Warum bin ich optimistisch? Auf der einen Seite, weil ich glaube, dass wir alle Pfeile, die es braucht, um in die Richtung zu gehen, im Köcher haben. Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren gesehen, wie unendlich schnell sich beispielsweise die erneuerbaren Energien entwickelt haben. In den meisten Weltregionen ist die günstigste Form des Stromerzeugers die Solarenergie. Hätte vor 10 Jahren kein Mensch gedacht, dass es in so kurzen Zeiträumen geht. Die Windenergie hat sich weiterentwickelt. Die Erdwärme, also die Geothermie, entwickelt sich weiter, auch in Deutschland, aber auch international. Wir haben im Bereich der Kreislaufwirtschaft wirklich viel, viel gelernt, viele Technologien entwickelt. Da sind wir vielleicht noch nicht am Ende dessen, was wir brauchen, aber viele Dinge, die wir brauchen, haben wir im Köcher und eine keine technologische Leerstelle mehr, um das mal so zu bezeichnen. Das heißt also, wir sind heute in einer anderen Ausgangssituation als vor 5 oder 10 Jahren noch. Und das macht mich durchaus optimistisch. Mich macht auch optimistisch, dass es jenseits der Rückschläge, die man immer wieder hat auf internationalen Klimakonferenzen, wo man sagte, warum bewegt sich das alles nur schneckenhaft nach vorne? Klar, Konsensprinzip 190 Länder, das kann nur schneckenhaft nach vorne gehen. Das frustriert natürlich, das frustriert auch einen Klimawissenschaftler, keine Frage. Aber wenn Sie mal so ein bisschen in die Welt reinschauen, dann sehen Sie, mit welch dramatischem Tempo China gerade umsteuert in Richtung erneuerbare Energien, in Richtung Energieeffizienz, in Richtung Kreislaufwirtschaft, in Richtung Elektromobilität, mit einem ungehörigen Tempo. Und das hat natürlich als größter CO2-Emittent natürlich immense Auswirkungen auf die Treibhausgasbilanz. Und es gibt nicht wenige, die sagen, dass China im Jahr 2025 schon den Peak überschritten hat und jetzt in Richtung von reduzierten Emissionen geht. Und das macht natürlich auch Hoffnung, wenn Sie dann sehen, dass so eine Statistik, die jedes Jahr gemacht wird, wir sind eigentlich die internationalen Klimaschutzvorreiter, dann ist es interessanterweise so, dass die ersten 3 Plätze immer leer gelassen werden, ganz bewusst aus symbolischen Gründen. Und dann kommen immer skandinavische Länder. Heute ist an Platz 7 Indien. Hätte man nie im Leben erwartet. Klar, Indien baut noch Kohlekraftwerke, aber Indien haben ein gehöriges Ausbautempo in Richtung erneuerbare Energien. In vielen Bereichen lassen sie die Fossilen links und rechts liegen und sagen, nee, wir setzen jetzt ganz bewusst auf die Erneuerbare. Nehmen Sie ein Land wie Pakistan, hat in diesem Jahr 16 Gigawatt grande Stromerzeugungsleistung aus Solarenergie installiert. Pakistan, niemand auf der Rechnung gehabt. Das heißt, es gibt viel, viele Erfolgsgeschichten, die natürlich konfrontiert werden mit negativen Ereignissen, die sich in den USA gerade tun. Aber selbst da haben wir natürlich die übergeordnete Ebene der Trump-Administration, völlig destruktiv in Richtung Klimaschutz. Der Klimawandel wird geleugnet. Wir haben Akteure im Bereich der Ministerien, die sagen, Klimawandel gibt's nicht. Der Chef der amerikanischen Umweltagentur leugnet den Klimawandel. Das ist völlig verrückte Dinge. Aber wenn Sie mal in die Bundesstaaten reinsehen, die versuchen entweder offensiv oder klammheimlich einfach Kuss zu halten, zu sagen, egal was von oben kommt, ist in Texas zum Beispiel, aus rein ökonomischen Gesichtspunkten werden Sie ja verrückt, wenn Sie den erneuerbaren Pfad nicht weitergehen. Und genau das machen Sie, vielleicht mit ein bisschen weniger Beobachtung von der nationalen Ebene, gucken, dass es einfach so fortführt. Also das macht dann schon Hoffnung, aber wir müssen schon sehen, dass wir jetzt nicht in so eine Art von Abwärtsstrudel reinkommen, dass jetzt getriggert durch die USA, dass die Europäische Union viele Dinge verwässert oder sogar zurückführt. Anpassung ja, Hilfestellung für einen kurzen Zeitraum ja, aber die Grundrichtung muss deutlich erkennbar sein und darf man eben auch nicht rütteln an zentralen Instrumenten wie dem Emissionshandel beispielsweise.
Ja, aber ist ja interessant, also wenn China die Mobilität komplett umstellt, also der größte Automarkt der Welt auf Elektromobilität, dann ist dieser ökonomische Effekt ja vielleicht sogar stärker als jede EU-Regulation, weil am Ende verdienen noch ganz viele Leute auch in Deutschland ihr Geld mit dem Autoverkauf in China.
Ja, ich halte das insgesamt auch keine besonders gute Idee, ist das Verbrennungsmotorverbot für 2035 zu kippen. Ich meine, es ist noch 10 Jahre von heute in Richtung Zukunft, aber wenn man sich mal eben so ein bisschen umguckt in der Welt, und es ist ja nicht nur China, das sind eben auch Länder wie Vietnam, wie Thailand, partiell Indien oder auch lateinamerikanische Länder, die jetzt so langsam in den Pfad Elektromobilität einsteigen. Und warum machen sie das? Ja, nicht, weil sie alle nur Klimaschutz machen wollen, sondern weil sie auch ein gehöriges Problem haben mit der Luftqualität in den Städten. Das ist ja auch einer der Triggerpunkte für China gewesen, aufgrund der dramatisch schlechten Luftqualität in Richtung Elektromobilität zu gehen. Und das werden andere Länder ganz genauso machen. Das heißt, die Zukunft, die ist elektromobil, zumindest im Bereich des PKWs und der leichten Nutzfahrzeuge, die großen LKWs, die Schiffe, die Flugzeuge mal außen vor gelassen. Und wenn man das aber nicht anerkennen will und jetzt ein fadenscheiniger Argument, in der Technologieoffenheit versucht, Technologien offen zu halten, für die man höchstwahrscheinlich in 10 Jahren sowieso keine Käufer mehr bekommt oder außer diejenigen, die aus Spaß und der Freude Lust und Laune haben, Kraftstoffe zu tanken, die 7 oder 8 Euro pro Liter kostenweise synthetisch aus erneuerbaren Energien hergestellt sind. Ja, für dieses kleine Klientel braucht man, glaube ich, jetzt nicht eine Ausnahmeregelung zu schaffen. Deswegen ist es für mich auch industriepolitisch, gerade in der jetzigen Zeit, wo die Automobilindustrie unter Druck steht, eigentlich ein fatales Signal und wieder Gott sei Dank auch durchaus getragen von vielen Unternehmenslenkern. Nicht von allen, aber viele sagen ja eigentlich, nö, das ist gar nicht die richtige Politik. Wir müssen eher sehen, dass wir wieder in Richtung Aufholen kommen gegenüber den chinesischen Herstellern und zumindest die Marktanteile in Deutschland und Europa nicht verlieren.
Ich nehme mit, Professor Fischedick, dass es viele hoffnungsvolle Entwicklungen gibt im Bereich Klimaschutz, auch von Akteuren, die wir gar nicht so auf dem Zettel haben, dass es aber ein komplexer Weg dorthin ist, dass wir es immer wieder neu verhandeln müssen und dass Sie hier am Wuppertal-Institut da immer am Ball bleiben. Ich möchte mich sehr herzlich für das Gespräch bedanken und wünsche Ihnen alles Gute.
Sehr, sehr gerne und Ihnen auch alles Gute und ja, vielleicht bis demnächst.
Forschung im Gespräch. Ein Podcast zur Forschungslandschaft in Nordrhein-Westfalen.